So, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal anfangen. Ich freue mich ganz herzlich, Sie zur letzten Vorlesung Software und Ethernet Economics begrüßen zu dürfen. Mein Name ist André Loske, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Herrn Professor Buxmann, der leider heute auf einem Vortrag in Salzburg ist und deswegen leider heute nicht hier sein kann. Deswegen werde ich das Thema präsentieren, was ein sehr wichtiges Thema ist. Es geht heute um Cloud Computing, was ja oftmals so jetzt als Paradigmenwechsel der IT-Bereitstellung bezeichnet wird und auch bei uns am Lehrstuhl Gegenstand wirklich intensiver Forschung ist. Auch ich habe im Rahmen meiner Dissertation im Bereich des Cloud Computings geforscht, und zwar im Bereich der IT-Sicherheitsrisiken des Cloud Computings. Ich werde auch nachher so ein bisschen was aus unserer Forschung auch vorstellen, so ein paar Ergebnisse zeigen oder so ein bisschen einfach mal zeigen, wie wir forschen, wie wir so vorgehen, welche Methoden man verwendet und so weiter. Was mir im Rahmen eigentlich so meiner Forschung auch immer aufgefallen ist, also ich habe viele Expertengespräche dann auch geführt mit irgendwelchen Entscheidungsträgern in der Praxis, von auch sowohl auf Anwender- als auch auf Anbieterseite. Und gerade so auf Anwenderseite, was einem da häufig auffällt, ich meine, Cloud Computing ist so in aller Munde, aber wirklich, was jetzt genau Cloud Computing ist, da gibt es dann doch sehr unterschiedliche Vorstellungen und auch unterschiedliche Vorstellungen, was mit verbunden ist mit Cloud Computing, was es bedeutet und was für Chancen und Risiken damit verbunden sind. Und deswegen steht heute so ein bisschen im Fokus der Vorlesung einmal so ein bisschen Grundlagen von Cloud Computing, so ein einheitliches Verständnis, Definitionen, was ist Cloud Computing, und dann halt so ein bisschen so eine Darstellung der Chancen und Risiken, einfach die verbunden sind mit der Nutzung von Cloud Computing. Vielleicht Cloud Computing, jeder hat schon mal gehört, will vielleicht einer mal sich an einer Definition versuchen, Cloud Computing. Nee, oh, ja, doch. Ja, genau, das ist schon sehr gut und das trifft auch ungefähr das, was so das der NIST definiert hat, und zwar das National Institute of Standards and Technology. Und das ist so eine Definition, die eigentlich sehr weit verbreitet und sehr weit genutzt ist von Cloud Computing. Unter anderem das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, baut auf dieser Definition auf, und auch europäische Behörden wie beispielsweise ENISA, das European Network and Information Security Agency, basieren alle auf dieser im Endeffekt ja, fast de facto Standarddefinition von Cloud Computing. Ich versuche es mal in einer freien Übersetzung von der Definition. Also die definieren Cloud Computing als ein Modell, was es ermöglicht, bequem, bedarfsgerechten Zugriff auf konfigurierbaren Pool von Computerressourcen über ein Netzwerk bereitzustellen. Und dieses kann halt dynamisch bereitgestellt werden und erfordert dafür minimalen Managementaufwand und auch insbesondere minimale Interaktion mit dem Service Provider. Und das sind auch eigentlich so dann die Hauptcharakteristiken von Cloud Computing. Im oberen Teil dieser Grafik hier sind mal so die 5 Kerncharakteristiken von Cloud Computing aufgetragen. Ganz oben links haben wir das On-Demand Self-Service. Das bedeutet, jeder Nutzer kann im Prinzip sich selbst Cloud Computing Dienste über das Internet in der Regel direkt beziehen, ohne jetzt dann dafür irgendwelche umfangreichen Vertragsverhandlungen mit einem Provider schließen zu müssen. Er kann sich einfach überlegen, ich möchte hier Cloud Computing jetzt nutzen, ich brauche jetzt gerade diesen und diesen Dienst, kann schauen, was gibt es im Internet, und kann dann diesen Dienst entsprechend nutzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist von Cloud Computing ist der Broad Network Access. Das heißt, in der Regel werden die Computerressourcen über ein Computernetzwerk, in der Regel das Internet, bereitgestellt. Und das hat halt viele Implikationen. Das bedeutet, ich kann Cloud Computing von überall nutzen, egal wo ich bin. Ich bin nicht mehr an irgendwelche unternehmensinterne IT-Infrastruktur gebunden. Und ich kann auch diverse Plattformen benutzen. Also ich kann Cloud Computing-Dienste sowohl von einem Computer nutzen, aber auch von irgendwelchen Thin-Client-Plattformen, wie zum Beispiel von irgendwelchen Tablet-Computern oder von meinem Mobiltelefon, was wirklich immer als in der Regel ein starker Punkt für das Cloud Computing ist. Das nächste ist die schnelle Elastizität. Das bedeutet im Endeffekt, dass Cloud Computing-Dienste sehr schnell an aktuellen Bedarf angepasst werden können. Also ich habe einen Dienst, der mir zum Beispiel Speicherplatz bereitstellt. Und wenn jetzt aber meine Anforderungen wachsen, das heißt, ich kriege jetzt irgendwelche, was ich ich bearbeite irgendwie Projekte, die viel Speicherplatz benötigen, dann kann ich den Cloud-Dienst automatisch mit skalieren. Ich muss nicht erst neue komplizierte Infrastruktur aufbauen, ich muss keine neuen Server aufstellen in meinem Unternehmen. Ich kann direkt sagen, im Cloud-Dienst in der Regel, ich brauche jetzt mehr Speicherplatz und kriege diesen dann dynamisch schnell zugeteilt. Genau gleichermaßen, Auftragslage vielleicht geht wieder zurück, ich brauche doch nicht mehr so viel Rechenressourcen, dann kann ich auch einfach das von heute auf morgen im Prinzip die bereitgestellten Computerressourcen wieder reduzieren und dadurch dann auch wieder Geld sparen. Geld, das ist auch ein wichtiger Faktor von Cloud Computing, und zwar eine zentrale Charakteristika ist auch die Measured Services, das heißt, es besteht sozusagen die Möglichkeit, es nach Nutzung zu zählen, messen, wiegen, was ich auch tatsächlich nutze an Cloud Computing. Das heißt, ich muss jetzt nicht vorab jetzt irgendwie eine extrem teure Software kaufen, die jetzt vielleicht mehrere, viele tausend Euro kostet, sondern ich bezahle einfach jeden Monat für das, wenn ich wirklich nutze. Und das bietet halt für viele Unternehmen halt Chancen, auch Softwarelösungen nutzen zu können, wo sie vielleicht sonst das einfach nicht wirtschaftlich wäre. Man denkt jetzt so an einen kleinen Mittelständler, der jetzt vielleicht irgendeine SAP-Lösung nutzen will und sich nie die SAP-Lösung wirklich dann bereitstellen könnte im Unternehmen, weil das mit so hohen Anfangsinvestitionen verbunden ist, der aber jetzt einen SAP-Cloud-Dienst so relativ dynamisch an seinem Bedarf angepasst dann auch tatsächlich nutzen kann, weil er vielleicht einfach nur 3 Nutzer braucht. Und dann die letzte, im Prinzip so eine Art der Basis-Charakteristik von Cloud Computing ist halt das Resource Pooling. Das bedeutet, der Anbieter, der poolt seine Ressourcen, das heißt, stellt Ressourcen in einem Pool bereit, die dann von einer Vielzahl von Anwendern dann gleichzeitig genutzt werden. Diese Technik, das wird immer als Multi-Tenancy bezeichnet, das heißt, mehrere Nutzer nutzen eine einzelne Software zum Beispiel. Es ist zum Beispiel, der Anbieter stellt eine Softwareinstanz bereit, die dann genutzt wird von einer Anzahl von Anwendern. Die Basistechnologien von dem Cloud Computing sind dann halt neben diesem Multi-Tenancy die Virtualisierung. Das heißt, es werden Ressourcen virtuell bereitgestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Infrastrukturdienste wie zum Beispiel Speicherplatz beziehe, dann weiß ich gar nicht ganz genau jetzt, wo dieser Speicherplatz jetzt überhaupt vorgehalten wird. Es ist eine virtuelle Instanz und der Anbieter, der verteilt dann virtuell diese Ressourcen und kann die deswegen auch virtuell mir dann entsprechend dann zuordnen. Unterschieden wird im Cloud Computing im Allgemeinen zwischen drei etablierten Bezugsmodellen. Das ist zum einen das Software as a Service, dann das Plattform as a Service und das Infrastructure as a Service. Das sind im Prinzip die Arten von Applikationen, von Anwendungen, die bereitgestellt werden. Die sind hier auch so übereinander geschichtet, weil die basieren teilweise auch aufeinander. Das soll hier durch diese Pfeile dann da dargestellt werden. Ganz unten in diesem Layer haben wir im Endeffekt immer dieses Infrastructure as a Service. Infrastructure-Dienste sind zum Beispiel Dienste wie Rechenleistung oder irgendwelche Speicherkapazität, die man beziehen kann. Zum Beispiel ein Beispiel, was eigentlich fast jeder kennt und viele auch nutzen, ist zum Beispiel Dropbox. Dropbox ist ein Infrastructure as a Service-Anbieter, der einem halt den Dienst Speicherplatz anbietet. Darüber, auf einer Schicht oder oben, ist das Platform as a Service. Das bedeutet, das sind Anbieter, die bieten im Endeffekt eine Plattform an, auf der andere Anwendungen platzieren können. Ein Beispiel hierfür ist, was auch jeder kennt, ist zum Beispiel das iTunes. iTunes ist im Endeffekt auch ein, oder der App Store, das ist im Endeffekt auch ein Platform as a Service Angebot, was es ganz vielen anderen Anbietern ermöglicht, dann ihre Apps, ihre Applikationen dann darauf zu platzieren, auf dieser Plattform. Dann als allerobersten Layer sind dann die Anwendungen an sich, das ist dann das Software as a Service. Da gibt es ein sehr breites Spektrum mittlerweile und das können zum Beispiel Dienste sein, wenn wir jetzt hier gerade bei Apple bleiben, wäre dann ein Beispiel das Apple iWork, wo ich über das Internet Zugriff habe auf so Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulationsprogramme oder jetzt auch neu das Office 365. Das ist sozusagen der oberste Layer und häufig ist es so, dass solche Dienste wiederum dann auf Diensten der unteren Layern dann basieren. Also es wird auf Basis eines Plattformdienstes angeboten, der dann wiederum vielleicht andere Infrastrukturdienste nutzt. Und im Endeffekt, der Nutzer der Software, also der Software oben, hat dann im Endeffekt, weiß eigentlich gar nicht mehr durch die auf welcher Infrastruktur, auf welchen Diensten das jetzt dann tatsächlich läuft. Dann unterscheidet man zum letzten noch zwischen vier Nutzungsmodellen von Cloud Computing. Das am besten bekannte und auch die Beispiele, die wir gerade hatten, sind im Prinzip aus dem Bereich der Public Cloud. Public Cloud bedeutet im Prinzip, ein externer Anbieter stellt die Computerressourcen für Kunden zur Verfügung, die über ein Netzwerk wie das Internet dann darauf zugreifen und ist sozusagen öffentlich zugänglich. Jeder kann diesen Dienst nutzen, daher auch der Begriff Public, und alle Daten werden in der Regel immer über das Internet übertragen, sodass gerade im Bereich der Public Cloud auch häufig erhebliche Sicherheitsrisiken von Unternehmen mit assoziiert werden, aber dazu kommen wir später noch. Das Gegenteil von der Public Cloud ist dann die Private Cloud. Die Private Cloud ist im Prinzip eine Cloud, die über ein internes Netzwerk, wie zum Beispiel ein Intranet in Unternehmen, für ein Unternehmen ausschließlich bereitgestellt wird. Das heißt, hier haben wir nicht mehr diesen Faktor des öffentlichen Zugriffs, sondern nur einzelne Abteilungen, einzelne Nutzer innerhalb einer Organisationseinheit können dann im Endeffekt diese Private Cloud-Dienste nutzen. Private Cloud gibt es verschiedene Ausgestaltungen. Private Cloud können bereitgestellt werden von Unternehmen selbst, aber es gibt auch entsprechende Anbieter, die sich darauf spezialisieren und Private Cloud-Dienste einfach dann für Unternehmen bereitstellen, dann in-house bei denen zugreifbar, wie gesagt, über Intranet. Eine Mischung aus diesen beiden Formen ist die Hybrid Cloud, weil natürlich im Vergleich jetzt zur Public Cloud ist natürlich die Private Cloud typischerweise mit höheren Kosten zum Beispiel verbunden, weil einfach man es nicht mehr hat, dass sich ganz viele die Ressourcen teilen können, sondern die Ressourcen werden wieder mehr sozusagen nur für einen einzelnen Nutzer bereitgestellt, also für eine Nutzergruppe, wie zum Beispiel ein Unternehmen, was natürlich mit erheblich höheren Kosten verbunden ist. Und hier ist der Ansatz der Hybrid Cloud, dass man die Vorteile der Public und der Private Cloud im Prinzip mischt. Und sozusagen ein Beispiel wäre, ein Unternehmen stellt sich eine Private Cloud zur Verfügung, die aber gerade so ausgerichtet ist für den normalen Durchschnittsbedarf an Computerressourcen, der so im Alltagsgeschäft gebraucht wird. Und damit natürlich dann mit geringeren Kosten verbunden ist, als wenn man eine sehr große, sehr umfangreiche Private Cloud-Lösung sich bereitstellt. Aber dann in der Hybrid Cloud ist dann der Witz im Prinzip, dass wenn dann mal Peaks in der Nachfrage entstehen, das heißt, man braucht es wirklich mal unerwartet außergewöhnlich viele Computerressourcen, werden dann zusätzlich Public Cloud-Dienste bezogen, zum Beispiel irgendwelche Infrastrukturdienste, die Rechenleistungen bieten oder Speicherplatz wie Amazon EC2 ist da ein Beispiel. Und die werden dann dazu gezogen, um sozusagen diesen Peak in Demand dann handeln zu können. Hat natürlich dann den Nachteil, dass während man dann tatsächlich die Daten auslagern muss, man dann aber trotzdem wieder die Nachteile der Public Cloud auch hat. Wie zum Beispiel die Sache, dass die Daten einfach über das Internet übertragen werden müssen und vielleicht auch von anderen irgendwie zugreifbar sind, wo ich vielleicht überhaupt nicht so die Kontrolle darüber habe. Ich weiß nicht mehr so genau, was mit meinen Daten passiert. Und das ist halt auch gerade für viele Unternehmen, weil Daten sind ja einfach auch das kritische Asset vieler Unternehmen, einfach ein wichtiger Faktor, dass sie ihre Daten geschützt werden. Man denkt jetzt hier nur zum Beispiel an Banken, die ganz spezielle Anforderungen haben an Compliance und an den Schutz der Daten, und für die ist dann oftmals die Nutzung der Public Cloud nicht möglich, und für die kommen eigentlich dann nur Private Cloud-Lösungen in Frage und können dann dementsprechend auch keine Hybrid Cloud-Lösung nutzen. Eine Alternative für diese Unternehmen ist dann im Prinzip die Community Cloud. Eine Community Cloud bedeutet im Prinzip, mehrere Unternehmen schließen sich zusammen, die ähnliche Privacy- und Compliance-Anforderungen, ähnliche Rahmenbedingungen haben. Hier wäre zum Beispiel einfach die Idee, so eine Bank-Cloud zum Beispiel. Das heißt, irgendwelche Banken schließen sich zusammen, machen eine Financial Cloud, die ganz extrem abgesichert ist, die hohe Datenschutzanforderungen, einfach die den Gesetzgeber gibt, hier einfach erfüllen. Aber dadurch, dass sich mehrere Banken zusammenschließen, haben sie halt trotzdem Synergieeffekte. Nicht so wie bei der Public Cloud jetzt, dass wirklich ganz viele Nutzer das nutzen können, aber es ist immer schon mal ein größerer Kreis als eine Private Cloud-Lösung, und damit gibt es schon gewisse Synergieeffekte, damit geringere Kosten und trotzdem Erfüllung der Anforderungen. Und das sind im Prinzip so diese einzelnen Stufen, diese einzelnen Schichten des Cloud-Modells hier. Dazu Fragen? Also wenn irgendwelche Fragen sind, immer gerne jederzeit. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon bei den Charakteristiken jetzt von Cloud Computing, das Measured Service. Ein wirklicher Punkt ist halt, dass man dass es Möglichkeiten gibt, über die Cloud halt neue Abrechnungs- oder neue Bezahlmodelle einfach zu realisieren, die es bisher halt nicht gegeben hat. Bisher war es so, Software as a Service Beispiel bleiben, ich will eine Software nutzen, ich möchte SAP nutzen, mir bleibt nichts anderes, als die SAP-Software tatsächlich auch zu kaufen. Jetzt hier im Cloud-Bereich haben wir einfach die Möglichkeit, auch eine nutzungsabhängige Preismodelle zu gestalten. Also zum Beispiel, ein Beispiel jetzt wäre bei Amazon EC2, ist jetzt, wenn ich jetzt mehr Speicherplatz nutzen möchte, dann zahle ich einfach für den Speicherplatz, den ich nutze. Also ich zahle jetzt keine feste Gebühr, also ich kaufe jetzt keine Infrastruktur hier, sondern ich sage, wenn ich jetzt hier irgendwie 1 Terabyte nutzen möchte, dann kostet mich das bis dahin irgendwie dann 3 Cent pro Gigabyte. Und wenn ich mehr nutzen will, zahle ich dann entsprechend immer einen Betrag mehr. Anderes Beispiel ist jetzt mehr so im Software-Service-Bereich, sind zum Beispiel irgendwelche Transaktionen, zum Beispiel Anzahl der geplanten Routen mit irgendeinem Supply Chain Management Tool oder Anzahl der erstellten Rechnungen in irgendeinem Buchhaltungssystem. Das heißt, ich kaufe nicht das Buchhaltungssystem, sondern ich zahle für jede Rechnung. Und das ist halt gerade für so kleine Unternehmen wirklich interessant, weil die haben einfach nicht mehr diese Anfangsinvestitionen. Die sagen jetzt, wir können jetzt ein sehr gutes ERP oder Buchhaltungssystem, was auch immer, nutzen und wir benutzen es eigentlich nur wenig. Wir erstellen irgendwie einmal im Jahr unsere Rechnungen. Das sind dann irgendwie ein paar hundert Rechnungen, die wir stellen müssen. Und wir zahlen auch nur für die paar hundert Rechnungen und müssen nicht die gesamte Infrastruktur über die gesamte Zeit hervorhalten. Dann gibt es daneben noch auch die nutzungsunabhängigen Preismodelle im Bereich der Cloud. Nutzungsunabhängige Preismodelle ist zum Beispiel sowas wie, ich zahle einen festen monatlichen Betrag für die Anzahl der Nutzer, die auf das System zugreifen können oder die Anzahl der Fabriken, die irgendwie auf irgendein System nutzen können. Das heißt, ich habe immer trotzdem noch einen Fixbetrag, der unabhängig von der aktuellen Nutzung ist, aber trotzdem kann ich das relativ dynamisch skalieren anhand der Anzahl der Nutzer etc. Ein neues und auch zunehmend verbreitetes Preismodell ist das Freemium. Ist gerade im Endkundenbereich findet man das Freemium häufig. Freemium bedeutet im Endeffekt, Dienste werden zunächst mal mit einer gewissen Basisfunktionalität kostenfrei zur Verfügung gestellt und erst wenn ich dann mehr nutzen will, wenn ich erweiterte Funktionen nutzen will, wenn ich irgendwie mehr will, dann muss ich dafür bezahlen. Zum Beispiel ein Beispiel ist hier Dropbox. Dropbox stellt zunächst mal einfach einen gewissen Teil kostenlos zur Verfügung. Ich habe erstmal eine gewisse Basis von 2 Gigabyte oder so und erst wenn ich dann irgendwie mehr will oder weitere Funktionen nutzen will, dann muss ich dafür extra bezahlen. Oder ein weiteres Beispiel sind soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn. Jeder kann sich dort kostenlos einen Basis-Account erstellen, mit dem er dann dort aber nur eingeschränkte Funktionen zur Verfügung hat. Wenn er jetzt mit anderen Nutzern in Kontakt treten möchte oder nach anderen Nutzern suchen möchte oder sehen möchte, wer auf sein Profil zugegriffen hat, dann braucht er so einen Premium-Account, der dann entsprechend Geld kostet, um dann aber erweiterte Funktionen dann Zugriff zu haben. Und jetzt noch ein neues, jetzt aufgekommenes Preismodell oder Geschäftsmodell ist es eigentlich eher, jetzt zum Beispiel von solchen sozialen Netzwerkanbietern wie Facebook, was man im weitesten Sinne auch als im Endeffekt Software as a Service klassifizieren kann, ist dieses Data as a Currency. Also ich bezahle für Facebook eigentlich überhaupt nichts, aber ich bezahle im Endeffekt dann mit meinen Daten, weil Facebook nutzt dann meine Daten im Endeffekt, um damit Geschäfte zu machen, um customized Werbung für mich anbieten zu können, um irgendwelche weiteren Analysen für irgendwelche Marktforschungszwecke zu machen. Damit verdient der Facebook im Endeffekt sein Geld. Und es gibt auch dann diverse Studien, die auch untersucht haben, wie viel dann im Endeffekt auch so ein Profil wert ist. Ich habe jetzt die Daten nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, es waren dann... Da haben wir schon drüber gesprochen. Gut, das war genau die Forschung, die wir da in dem Bereich gemacht hatten. Genau. Und das ist halt dieses Data as a Currency. Und ja, gerade bei solchen Diensten kommt das wahrscheinlich, wird sich mehr und mehr durchsetzen. In dem Bereich jetzt, welche Preismodelle gibt es, wie wird die Cloud so bepreist, hat auch eine Kollegin von mir geforscht, sie hat darüber ihre Dissertation geschrieben und sie hat halt untersucht im Bereich von Software as a Service, welche Preismodelle sind denn da überhaupt irgendwie etabliert. Sie hat dafür dann eine großzahlige Studie durchgeführt, 2011 war das glaube ich, und hat 259 US-amerikanische und 47 deutsche Anbieter befragt, wie ihre Cloud-Dienste im Endeffekt, oder untersucht, wie ihre Cloud-Dienste im Endeffekt, welche Preismodelle sie verwenden. Und was relativ überraschend ist, obwohl er dieses Nutzungsabhängige so viele Vorteile im Prinzip bildet und auch gerade für Kunden ja eigentlich sehr interessant ist, hier wieder das Beispiel des kleinen Unternehmens einfach, hat sie gefunden, dass im Endeffekt so ja zwischen 8 und 9% der Cloud-Dienste tatsächlich nur so ein nutzungsabhängiges Preismodell bieten. Das heißt sowas wie, dass man tatsächlich zahlt für erstellte Rechnungen oder für wirklich genutzten Speicherplatz. Der Hauptteil der Angebote war tatsächlich dann nutzungsunabhängige Bepreisung. Das waren jetzt hier so, je nachdem, im deutschen Markt so 50% und im amerikanischen Markt so fast 70%, die also einen fixen Betrag jeden Monat dann kosten, sei es pro Nutzer etc. Und irgendwelche Mischformen, irgendwelche Hybrid-Lösungen hatten dann so zwischen so ungefähr ein Viertel des Marktanteils. Hybrid-Lösungen wäre halt zum Beispiel sowas wie dieses Dropbox. Ich habe so ein gewisses, ich weiß gar nicht, ob Dropbox jetzt ein gutes Beispiel ist. Hybrid-Lösungen sind halt, ich habe einen gewissen Fixbetrag, zum Beispiel ich zahle bei einer Buchhaltungssoftware pro Nutzer erstmal so einen monatlichen Betrag und wenn ich dann noch irgendwelche Rechnungen erstelle, dann habe ich noch so einen gewissen Extrabetrag pro erstellter Rechnung. Die Studie wurde auch nochmal wiederholt im Jahr 2013 und was man gesehen hat, es hat sich im Endeffekt nicht viel getan. Es sind noch so ein paar jetzt mit aufgekommen, diese Freemium-Dienste. Also 2013 war es dann so, dass ungefähr 3%, glaube ich, Freemium-Dienste waren. Aber wirklich nach wie vor mit 58% dort in der 2013er Studie war es so, dass immer noch die nutzungsunabhängigen Dienste dominiert haben. Ein Praxisbeispiel für ein Cloud-Dienst, für einen Software-as-a-Service-Dienst jetzt im Business-Kontext ist das ARIS-Toolset, das wird von der Software AG veröffentlicht und das ist im Prinzip so eine Software-as-a-Service-Lösung, eine Plattform-Lösung zur Modellierung von Geschäftsmodellen. Und das ist eine Lösung, die hat SAP, die hat die Software AG schon sehr lange und die hat die bisher immer als klassische On-Premise-Lösung, also als klassische Lösungen, wo sie eine Lizenz verkaufen, vertrieben. Und seit 2013 bietet die Software AG jetzt dieses ARIS Toolset auch als Cloud-Dienst an und zusätzlich bietet sich dann in diesem Cloud-Dienst halt gut so eine gewisse Social-Media-Funktionalität. Das heißt, man kann sich dann mit anderen Kollegen innerhalb dieses Tools dann austauschen über, wenn man halt während der Arbeit ist, um den Arbeitsprozess zu unterstützen. Und was halt auch wichtiger Punkt dann da ist, halt die Kompatibilität mit zum Beispiel mobilen Endgeräten. Das ist halt über diesen breiten Netzwerkzugang, kann ich, wenn ich jetzt in irgendeiner Sitzung bin oder so, auch nochmal trotzdem dann vielleicht den aktuellen Geschäftsprozess, Modellierungen, die man gerade erstellt hat, dann nochmal aufrufen und dann darüber diskutieren. Und Preismodell ist hier auch jetzt wieder so ein nutzungsunabhängiges Preismodell und zwar dieser Process Life Designer, das ist so ein Tool, mit dem kann man diese Prozesse tatsächlich dann entwerfen, kostet bei der Software AG zumindest 2013 120 € pro Nutzer und Monat und dann gibt es noch so eine abgespeckte Version, das ist der Live Viewer, mit dem kann man also nur irgendwelche vorab modellierten Geschäftsprozesse anschauen und der kostet dann 5 € pro Nutzer und pro Monat. Und wenn man das vergleicht mit der vorher oder mit der auch noch parallel verkauften Software-Lizenzversion, dann hat der ARIS Architect, hieß die Software, glaube ich, hat dann 7.500 € einmalige Investitionen gekostet. Und hier sieht man natürlich schon, das kann natürlich gerade jetzt vielleicht für ein kleineres Unternehmen wirklich schon ein Vorteil sein, der jetzt nicht mehr auf einmal die 7.500 € für eine Lizenz, für einen Nutzer ausgeben muss, sondern jetzt jeden Monat nur so einen gewissen einfach Betrag, der vielleicht sich einfach leichter stemmen lässt, von jetzt 120 € berappen muss. Ein weiteres Beispiel, jetzt, was auch gerade jetzt nochmal an Aktualität gewonnen hat, ist die SAP. Die SAP hat sich zum Ziel gesetzt, der Nummer 1 Cloud-Anbieter für Geschäftslösungen zu werden. und hat jetzt auch gerade nochmal so einen gewissen Strategiewandel jetzt jüngst nochmal auch dann da angekündigt, dass sie also sich ganz stark auf das Cloud-Geschäft jetzt in Zukunft fokussieren wollen und eigentlich fast so ein bisschen weg wollen von diesen, von dieser klassischen Bereitstellung der Systeme. Und das spiegelt sich also ein bisschen wieder in den Akquisen, die die SAP gemacht hat. Zum Beispiel hat die SAP im Jahr 2012 für 2,5 Milliarden Euro die Firma SuccessFactors gekauft. SuccessFactors, das ist so eine Human Capital Management Lösung in der Cloud, die eigentlich schon relativ etabliert war, die von SAP gekauft wurde. Dann auch im Jahr 2012 hat die SAP für 3,3 Milliarden Euro Ariba gekauft. Ariba, das ist so ein, auch eine Cloud-Lösung für Supply Chain Management. Dann im Jahr 2014 hat die SAP noch Fieldglass gekauft, Fieldglass für 1,1 Milliarden. Fieldglass ist so eine Lösung, so ein Vendor-Management-System, mit dem man seine Zulieferer bedienen kann. Auch 2014 noch CY gekauft. CY ist so ein Behavioral Marketing-Sache. Also Behavioral Marketing bedeutet im Endeffekt, ich kann live irgendwelche auf die Kunden zugeschnittenen Advertising und Marketingkampagnen generieren, auch eine cloudbasierte Lösung. Und jetzt auch noch ganz jüngst 2015 mit zusammen auch mit der Ankündigung dieses Ausbaus der Cloud-Strategie Concur gekauft für nochmal 6,5 Milliarden. Das ist ein Financial Tool Set. Und somit hat sozusagen SAP sich hier so ein Portfolio aufgebaut, was so ein bisschen firmiert unter dem Namen SAP Business by Design, was halt wirklich im Endeffekt dann das Ziel ist, mit so Cloud-Lösungen wirklich alle möglichen Bereiche so des Unternehmens, der Unternehmensanforderungen und Software abzudecken. Also von People über, also über das, sprich das ist dann die, die Mitarbeitermanagement, Kundenmanagement, alles was so irgendwelche Geschäfte, Geld, Transfer, Financial Management und auch das ganze Supply Management, alles im Endeffekt unter einem Haus und alles mit Cloud-Lösungen abgedeckt. Und gestartet hat SAP im Prinzip diese Cloud-Strategie 2003 und was jetzt halt auch eigentlich dann auch bemerkenswert ist, ist halt, dass SAP, obwohl das Cloud-Geschäft jetzt bisher eigentlich vergleichsweise schleppend lief, also die Umsetzung der Cloud-Dienste sind eigentlich weit hinter so hinter dem, was erwartet wurde, zurück. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe gerade die Zahlen nicht da, aber es war glaube ich 2007 hatten die hatten Marktanalysten von Gartner vorausgesetzt, vorher gesagt, dass bis zum Jahr 2013 irgendwie 18% aller Enterprise-Software, also aller Unternehmenssoftware über die Cloud abgewickelt wird. Und jetzt mittlerweile, 2013 tatsächlich, waren es dann irgendwie nur ein einstelliger Prozentsatz, irgendwie so 5 oder 6% der Enterprise-Lösung tatsächlich aktuell derzeit über die Cloud auch genutzt wird. Und aber dennoch wird Cloud wirklich mehr als nur ein Trend wahrgenommen und SAP hat das halt untermauert, indem sie jetzt wirklich nochmal sagen, auch wenn das bisher jetzt nicht so gut lief, unser Cloud-Geschäft, wir halten dran fest, das ist die Zukunft, Cloud Computing, und wir bauen das weiter aus. Vielleicht auch so ein bisschen, um zu verstehen, vielleicht auch warum sich Cloud momentan vielleicht nicht so durchsetzen konnte, wie von vielen erwartet wird. Gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen die Chancen und die Risiken der Cloud an. Haben Sie schon so ein bisschen das auch gesagt, bei den Charakteristiken und bei den Praxisbeispielen jetzt. Ein Vorteil natürlich von Cloud-Lösungen sind die Kostenvorteile. Ich habe günstige Kostenstrukturen, ich habe eine geringe Total Cost of Ownership. Ich muss nicht mehr, wie gesagt, diese teuren Anfangsinvestitionen tätigen. Ich zahle sozusagen jeweils nur, was ich tatsächlich nutze, pro Nutzung. Dann, was so ein klassisches Vorteil im Prinzip ja so alles, aller IT-Outsourcing-Sachen ist, ich kann mich auf meine Kernkompetenzen fokussieren. Also ich muss jetzt in meinem Unternehmen jetzt keine großen IT-Ressourcen mehr bereithalten. Ich muss jetzt keine große IT-Abteilung betreiben. Ich kann im Endeffekt auf die Kompetenz eines spezialisierten Anbieters zurückgreifen und im Endeffekt so meinen IT-Betrieb auch outsourcen. Also ich brauche jetzt keine SAP-Spezialisten unbedingt mehr, die sich jetzt mit der SAP-Systemwartung in meinem Unternehmen auskennen, sondern ich ziehe einfach die Cloud und kriege das sozusagen einfach über irgendein Netzwerk, in der Regel in dem Bereich dann Private Cloud-Lösungen, die dann von der SAP oder von Dienstleistern der SAP, es gibt dann solche speziellen so Cloud-Enabler-Dienste, die sich sozusagen dann auf die Anbieten so, solcher Private Cloud-Lösungen dann spezialisiert haben, die das dann für mich übernehmen und mir sozusagen dann so eine Cloud-Lösung bereitstellen. Und für mich kommt im Endeffekt dann das SAP einfach aus der Steckdose. Und die damit übrig gebliebenen Ressourcen oder frei gewordenen Ressourcen könnte ich dann für andere Zwecke entsprechend genutzt werden. Nächster Punkt ist natürlich die Qualitätsverbesserung. Also jetzt der Anbieter an sich ist natürlich extrem spezialisiert auf das, was er macht. Der macht nichts anderes, als diese Cloud-Dienste anzubieten oder diese Software die kennen halt ihre Software. Und ich muss halt nicht mehr irgendwelche eigenen Ressourcen im Unternehmen bereithalten, die vielleicht dann sich doch nicht so intensiv damit auskennen und es einfach dann vielleicht doch nicht so gut umsetzen können, dann wie ein spezialisierter Anbieter. Und natürlich auch noch, ich habe einfach aus der Cloud immer stets die aktuelle Software, ich muss mich um solche Sachen überhaupt nicht kümmern, der Cloud-Dienst wird geupdatet und am nächsten Morgen, wenn ich dann ins Büro komme, habe ich automatisch auch schon den neuen Cloud-Dienst dann laufen und muss mich um solche Sachen gar nicht mehr kümmern. Genau, auch noch so ein klassischer IT-Outsourcing-Vorteil ist dann der Zugriff auf die spezialisierten Ressourcen. Das ist im Endeffekt so ein bisschen, überschneidet sich so ein bisschen mit der Fokus auf die Kernkompetenzen. Also ich kann halt das personelle, das technische Know-how halt beziehen von einem anderen Anbieter und muss es nicht selbst in meinem eigenen Unternehmen vorhalten. Dann ein wichtiger Punkt, der Cloud, was man halt so im klassischen IT-Outsourcing nicht hat, ist dieser sofortige Go-Live. Ich kann im Prinzip, wenn heute jetzt in der Vorstandssitzung die Entscheidung getroffen ist, wir wollen SAP nutzen, kann ich im Endeffekt, ist vielleicht ein bisschen jetzt zu einfach, aber kann ich im Endeffekt von heute auf morgen mich entscheiden, ich möchte diesen Dienst nutzen oder wir brauchen jetzt mehr Speicherplatz, ich kann mich sofort entscheiden, ich möchte jetzt hier so einen Amazon EC2-Dienst nutzen und habe den im Endeffekt morgen dann auch schon bereitstehen und muss halt nicht mehr erst lange Vertragsverhandlungen mit irgendwelchen IT-Outsourcing-Anbietern führen oder mit irgendwelchen speziellen Dienstleistern, sondern es ist aus der Steckdose. Was mir natürlich dann auch einfach Flexibilität gibt, auch auf bisher jetzt unvorhergesehene strategische Entwicklungen einzugehen. Und hier ist auch wieder ein wichtiger Punkt, einfach der Cloud, was man jetzt vielleicht auch bei so einem klassischen IT-Outsourcing-Anbieter nicht so hat, ist einfach auch diese Skalierbarkeit. Ich muss nicht vorab planen so richtig, wenn mir jetzt irgendwelche großen Aufträge reinkommen. Ich kann im Endeffekt direkt meine IT-Ressourcen dann auch tatsächlich darauf anpassen, auf meinen aktuellen Bedarf dann. Oder auch wieder verkleinern, wenn es mal nicht so gut läuft und habe dann nicht die großen Kostenblöcke dann am Bein. Dann natürlich hat Cloud Computing aber allerdings nicht nur Vorteile, sondern natürlich ist Cloud Computing auch mit einigen Risiken verbunden, also Risiken, die wahrgenommen werden halt von den Nutzern, von den potenziellen. Und das ist zum einen so ein gewisse in der Technologie inhärente Risiken. Wir hatten das Beispiel der Updates eben. Die Updates, die werden halt installiert, wenn die beim Cloud-Anbieter soweit ist und der Cloud-Anbieter installiert sie. Hier ist halt das Beispiel, man hat am nächsten Tag das neueste Update, aber so ein Update kann auch Risiken haben. Durch das Update kann sich irgendwas an der Software verändert haben. Die Software sieht einfach am nächsten Tag vielleicht nicht mehr genauso aus wie an dem Abend vorher, als ich mein Projekt gespeichert habe und jetzt am nächsten Tag mache ich auf, will weiterarbeiten und plötzlich sieht die Software anders aus. Und vielleicht Sachen, die ich vorher gewohnt war, funktionieren jetzt nicht mehr so und ich kann einfach nicht mehr so schnell arbeiten, ich muss mich hier neu einarbeiten, obwohl ich vielleicht dieses Projekt jetzt, an dem ich gearbeitet hätte, vielleicht gerade heute jetzt unbedingt hätte fertig kriegen müssen, aber jetzt plötzlich sieht mein Toolset anders aus und ich weiß nicht mehr, wie ich mit umgehen muss. Und natürlich dann Software-as-a-Service-Lösungen, geht nicht anders. Viele Anwender teilen sich eine Software. Es ist also in gewissermaßen Standardsoftware, es ist keine Individualsoftware, die jetzt direkt auf mich angepasst wird. Ich habe also eine begrenzte Anpassbarkeit dieser Lösung. Wenn ich jetzt irgendwelche speziellen Geschäftsprozesse habe, die ich jetzt gerne auch mit dem Tool abbilden würde, dann geht das nicht, weil es ist in der Regel nur in sehr eingeschränktem Maß überhaupt auf irgendwelche Kunden Wünsche anpassbar. In der Regel beschränkt es darauf, dass man irgendwelche Konfigurationsdatensätze halt für sich selbst speichern kann. Aber irgendwelche wirklich neuen Funktionen, spezifische, kann man in einer Software-as-a-Service-Lösung in der Regel nicht implementieren. Dann als nächster Punkt externe Risiken. Externe Risiken ist zum Beispiel die Wahrnehmung bei Kunden und Partnern. Ich meine, jetzt durch zum Beispiel aktuelle so Sachen wie diese Prism-Enthüllung, dieser NSA-Spionageskandal und so Sachen, das hat halt die Cloud so ein bisschen in, oder Sicherheitsvorfälle, die es in der Vergangenheit gab, hat halt die Cloud so ein bisschen in Verruf teilweise gebracht. Und wenn ich jetzt mich als Unternehmen jetzt entscheide, ich nutze jetzt die Cloud, dann könnte das auf meine Kunden vielleicht irgendwie abschreckend wirken. Die denken sich, der nutzt jetzt die Cloud und der hat meine Daten. Und das heißt, die Daten, die landen jetzt irgendwo und am Ende landen sie dann bei der NSA auf dem Schreibtisch. Und das kann ein ungutes Gefühl verursachen und im schlimmsten Fall dazu führen, dass vielleicht einfach auch Kunden verloren gehen, wenn ich mich jetzt Unternehmen jetzt dafür entscheide, die Cloud zu nutzen. Das Beispiel Sicherheitsrisiken, gerade so ein bisschen angeklungen schon. Ich zeige nachher auch nochmal Forschungen, die wir in dem Bereich der Sicherheitsrisiken gemacht haben. Es ist halt im Endeffekt so, wenn ich die Cloud nutze, im Gegensatz jetzt zu einer On-Premise-Lösung, die ich jetzt bei mir habe, ich habe keine direkte Kontrolle mehr über die Daten. Ich lade alle meine Daten irgendwie in die Cloud. Ich weiß nicht genau, was die Cloud jetzt ist. Ich weiß nicht genau, wie der Anbieter meine Daten speichert, welche Datensicherheitsvorkehrungen er wirklich getroffen hat, sei es welche Backup-Strategien er hat, welche IT-Sicherheitsmaßnahmen er jetzt implementiert hat. Ein wichtiger Faktor ist natürlich dann solche Sachen wie SLAs und sowas. Ich habe also vertragliche Zusicherungen, dass jetzt, was weiß ich, es gewisse Verfügbarkeiten gibt, dass der Dienst 99,9% verfügbar ist, dass meine Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Aber ich kann es halt nicht wirklich überprüfen. Und gerade angesichts dessen, dass halt so Dienste, also die Daten für Unternehmen halt typischerweise auch wirklich ein kritischer Faktor sind, dann nutzen wir es halt im Endeffekt auch nichts. Wenn jetzt zum Beispiel Airbus einen neuen Flieger entwickelt und geht damit in die Cloud und auch wenn der Anbieter eben zusichert, ja, alle Daten sind sicher, wenn nachher dann die Entwürfe nach China gegangen sind, dann nutzt das im Endeffekt die Zusicherungen, dann Airbus auch nichts mehr. Dann ist ein riesiger Schaden dann einfach da und dann geht das Gezerre dann los. Und natürlich gab es in der Cloud leider auch in der Vergangenheit erhebliche Sicherheitsvorfälle. Zum Beispiel 2011 ist der Amazon EC2-Dienst ausgefallen. Grund war da fast ironischerweise ein Blitzschlag im Rechenzentrum und der Dienst stand daraufhin irgendwie 24 Stunden nicht zur Verfügung und etliche der Kundendaten konnten nicht wiederhergestellt werden. Ein weiteres Beispiel war dann wenige Monate später, Microsoft hatte auch so einen CRM-Dienst so einen, und so ein Business, ja, so ein, was war das genau? Irgendwie so ein, man konnte Geschäftskontakte damit pflegen und solche Sachen. Auf jeden Fall gab es auch irgendeinen Festplattencrash und so weiter. Und obwohl man eigentlich denken müsste, solche Sachen wie jetzt irgendwelche Backup-Strategien und sowas, das ist wirklich ein alter Hut und das macht man schon seit Ewigkeiten. Und gerade Microsoft müsste eigentlich wissen, wie man sowas macht. War es dann am Ende so, dass dann irgendwie die Hälfte der Kundendaten weg war und Microsoft auch nicht wiederherstellen konnte dann. Dann weiteres Risiko ist, sind ökonomische Risiken. Und zwar, wir haben zwar gerade ja gesehen, es kann für mich jetzt irgendwie im ersten Moment günstig sein. Ich kann vielleicht jetzt, wenn wir an das Software AG Ares Beispiel denken, ich will jetzt vielleicht nicht die 7.500 Euro für den Business-Architekten gleich direkt investieren, sondern mir ist es vielleicht lieber, wenn ich jetzt erstmal nur 120 Euro dann jeden Monat investieren muss. Aber dann ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt dann hier meine ganzen Geschäftsprozesse in so einem Tool, wie zum Beispiel dem Ares-Tool modelliert habe, dann habe ich einen gewissen Login-Effekt einfach. Ich kann in der Regel dann nicht mehr jetzt einfach sagen, jetzt nutze ich plötzlich ein anderes Tool, ich will jetzt einen anderen Anbieter nutzen, ich will jetzt mal schnell wechseln und habe dann sozusagen ja die Kosten immer von 120 Euro jeden Monat und dann kann man sich natürlich ausrechnen, dass ich das natürlich dann am Ende auch dann ja, irgendwann übersteigt dann die 7.500 Euro und man kommt dann auch nicht mehr von los und muss halt immer weiter dann diese 120 Euro. Das heißt, in so einer Langkostenbetrachtung kann dann die Cloud durchaus auch nicht die wirklich kostengünstigere, sondern im Endeffekt eine teurere Lösung sein. Dann strategische Risiken, genau die Abhängigkeit, wie eben schon gesagt, dass ich vielleicht nicht mehr direkt einfach ein Tool von einem anderen Anbieter nutzen kann oder einfach auch von der Fluss von Know-how, wenn ich alles halt, das ist auch ein klassisches IT-Outsourcing-Risiko im Prinzip, wenn ich alles immer an irgendwelche externen Anbieter auslagere, dann weiß ich irgendwann, habe ich in meinem Unternehmen nicht mehr das Know-how, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wie man IT-Infrastruktur und so weiter betreibt oder was es ankommt. Und das ist halt gerade ein Problem, ist jetzt nicht vielleicht jetzt ein Problem, sondern es ist ein Problem, wenn ich dann mich überlege, wie ich mich in Zukunft aufstellen will, ob ich jetzt in Zukunft, also wenn ich jetzt Entscheidungen zu treffen sind, wie jetzt, welche Software jetzt in Zukunft zu kaufen ist, wenn ich einfach kein Software-Know-how mehr habe, ich habe keine IT-Spezialisten mehr bei mir im Unternehmen, dann kann mir im Endeffekt der Anbieter alles erzählen, weil ich es überhaupt nicht mehr überprüfen kann. Und bin deswegen sozusagen dann immer vom Anbieter dann auch mehr abhängig. Und das Letzte ist, es ist im Prinzip auch eine Überschneidung mit den Sicherheitsrisiken, das ist halt dann mangelnde Performance. Wenn ich so einen Cloud-Dienst nutze, Cloud-Dienst kommt in der Regel übers Internet und jetzt natürlich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel das Internet nicht geht in meinem Unternehmen oder sonst irgendwie der Knoten überlastet ist oder was weiß ich was, dann komme ich vielleicht nicht auf meine, kann ich meine Software nicht nutzen, die Software läuft zu langsam, ich kann nicht so arbeiten, wie ich will und ich habe auch direkt keinen Einfluss drauf. Oder auch Bugs, irgendwelche Bugs sind in der Software aufgetaucht. Ich kann jetzt das, was ich gerade machen will, jetzt ich kann das Projekt nicht abschließen, weil irgendwelche Bugs sind, aber ich habe auch keine IT-Abteilung, die ich jetzt direkt, den ich direkt auf die Finger hauen kann und sage, hier, dieser Bug, der muss bis morgen irgendwie, brauchen wir dann Hotfix. Ich habe irgendeinen großen Anbieter, gleich, wie zum Beispiel SAP, und wenn ich jetzt irgendwie eher so ein kleiner Kunde bin und selbst wenn ich jetzt irgendwie dann dringend irgendwie da einen Bugfix brauche, ich werde jetzt dann nicht SAP unbedingt bewegen können, dann schnell was zu machen, nur um den Fehler zu beheben, der vielleicht sowieso eigentlich behoben wird mit dem nächsten Release dann. Ja, bitte. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, da kommt nicht gleich die nächste Folie, geht da rum. Und dann gehe ich darauf ein. Und dann, also der wichtigste Punkt ist, ich greife vielleicht vorweg, der wichtigste Punkt für die meisten Nutzer, also Unternehmensnutzer, war im Endeffekt dann die IT-Sicherheitsrisiken. Dass man nicht genau weiß, was passiert mit meinen Daten, wer hat Zugriff auf meine Daten, das war das, wo wir zeigen konnten, das hält die Leute am stärksten davon ab, die Nutzer im Endeffekt dann Cloud wirklich zu nutzen. Genau. Jetzt auf die Frage im Endeffekt auch, ein Kollege von mir hat dann Interviews geführt und hat sich halt mal angeschaut, was sind denn jetzt so bei Unternehmen so die wahrgenommenen Chancen und Risiken eigentlich von so einer Cloud-Lösung, wenn ich jetzt so eine Cloud-Lösung im Endeffekt nutze. Und hier ist es ein Beispiel, das war Roland Berger, das ist so eine, die meisten kennen sie, das ist so eine Strategieberatungsunternehmen. Und die haben aktuell sich entschieden gehabt, ein 17 Jahre altes On-Premise, also im Unternehmen vorhandenes ERP-System, durch das SAP Business by Design zu ersetzen im Jahr 2003. Und mein Kollege hat dann da mit einem der Entscheidungsträger gesprochen und hat gefragt, ja, was sind denn da so die Chancen und die Risiken, die sie dabei gesehen haben. Die Chancen, die sie gesehen haben, war im Endeffekt, dass es weniger Möglichkeiten des Customizings gibt, auch wenn das erst vielleicht komisch klingt. Aber jetzt kann einfach halt nicht mehr jeder Fachbereich kommen und sagen, und seinen extra Wurst gebraten haben will, wollen. Es ist halt einfach, die Lösung ist da und wird dann entsprechend genutzt. Das heißt, wir haben da einfach geringere Kosten, dann die ständig durch irgendwelche Customizing-Sachen dann entstehen. Sie haben erwartet, dass die Total Cost of Ownership im Endeffekt durch diese SAP-Lösung um 50% reduziert werden. Was für sie wirklich einer der entscheidenden Faktoren war, war die Skalierbarkeit, weil gerade jetzt sowas wie Roland Berger wachsen international, sie hängen oft an großen Aufträgen, die reinkommen und auch wieder weggehen und da ist gerade diese schnelle Elastizität für diese Unternehmen einfach ein wichtiger Faktor. Sie können einfach die Ressourcen dann haben, wenn sie sie brauchen und sind sie dann wieder los, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Dann funktional war es für sie adäquat, hier so ein so ein Spruch ist, der dann da aus dem Interview kam. Bezogen auf die Prozesse haben wir die Komplexität einer Frittenbude. Und damit meinte er halt so, sie machen im Endeffekt ja auch nichts, außer jetzt irgendwelche Rechnungen schreiben, Rechnungen zu bezahlen und irgendwelche Personalverwaltungssachen zu machen. Und sie brauchen jetzt vielleicht auch gar nicht dann die angepasste, customized, Individualsoftware, sondern es reicht einfach diese mehr oder weniger Standardlösung von SAP, die einfach ja, wie vorhin ja schon gezeigt, eigentlich alle möglichen Bereiche so der Enterprise-IT-Applikationen abdeckt. Dann im Gegensatz zu dem, was wir so bei anderen Gesprächen gefunden haben, war hier, dass sie ein hohes Vertrauen haben in die Sicherheitsmaßnahmen von SAP. Hier war so der Spruch, dass man schon sehr vermessen sein muss, zu glauben, dass man selbst die Dienste besser schützen kann jetzt als SAP. Ist jetzt hier natürlich auch so das Beispiel SAP. SAP ist natürlich ein deutscher Anbieter, hat eine sehr gute Reputation und ist deswegen hat genießt viel Vertrauen und deswegen waren hier die IT-Sicherheitsrisiken jetzt im Endeffekt kein Faktor, der irgendwie die Adoption negativ beeinflusst hat. Die einzigen Risiken, die sie halt wahrgenommen haben, waren halt so, dass was diskutiert wurde, waren dann die ganze Anpassbarkeit und Flexibilität. Das heißt, vielleicht will man doch in ferner Zukunft mal irgendwas anderes machen, an was man bisher nicht gedacht hat. Da hat man halt keine Möglichkeit mehr, wenn man so eine mehr oder weniger Standard-Cloud-Lösung aus der Steckdose hat. Und halt der Kontrollverlust. Also jemand anders ist halt dafür zuständig, die IT im Endeffekt bereitzustellen und nicht mehr man selbst. Halt so ein Punkt ist, wann halt wieder hier die Patches. Das Zitat ist dann hier, Patches kommen, wenn sie kommen halt. Man hat halt keinerlei Einfluss drauf. SAP spielt den Patch ein, wenn SAP den Patch einspielen will und nimmt jetzt keine Rücksicht drauf, dass jetzt gerade ein wichtiges Projekt jetzt erstmal abgeschlossen werden muss, ob man sich jetzt vielleicht gerade nicht mit der neuen Gestaltung des Systems auseinandersetzen kann. Bezogen auf die IT-Sicherheitsrisiken haben wir jetzt ein relativ langfristiges Forschungsprojekt hier am Lehrstuhl laufen, was aus mehreren Studien besteht, an denen ich auch involviert war unter anderem. Und zwar, wir haben uns halt mal angeschaut, was sind denn überhaupt die IT-Sicherheitsrisiken der Cloud? Und was wir da gemacht haben ist, wir haben zunächst mal eine Literaturrecherche und Experteninterviews gemacht und haben halt erstmal identifiziert, was sind denn überhaupt IT-Sicherheitsrisiken in der Cloud? Anhand so einer systematischen Literaturrecherche in den Datenbanken haben wir dann zunächst mal 757 Einzelrisiken, also was theoretisch schiefgehen könnte im Bereich der Technik, der Cloud, im Bereich der IT-Sicherheit herausgefunden und haben diese dann im Endeffekt mit Hilfe von IT-Sicherheitsexperten und diversen Expertenrunden, Delphi-Methode, Q-Sort und so weiter, haben wir das Ganze dann reduziert auf 31 Items dann, die im Endeffekt diese 757 ursprünglich identifizierten IT-Sicherheitsrisiken abdecken, überschneidungsfrei und haben die dann am Ende dann zu solchen Risikodimensionen zusammengefasst, zugeordnet, die auch so ein bisschen ähnlich sind, aber jetzt anders als die klassischen IT-Sicherheitsrisikodimensionen, die sind so ein bisschen erweitert jetzt im Bereich des Cloud Computing. Das ist zum einen die Vertraulichkeit halt, das heißt, dass der Datenschutz gewährleistet ist, dann die Integrität, dass nachvollziehbar ist, wer was macht, die Verfügbarkeit, dass die Daten auch tatsächlich oder die Dienste tatsächlich dann verfügbar sind, wenn ich sie auch brauche, dass die Leistung, dass die Performance stimmt, dass ich die Dienste dann wirklich auch genau in der Leistung zur Verfügung habe, wie ich sie gerade brauche. Dann nächste Risikogruppe war dann die Zurechenbarkeit dann der Aktionen zu bestimmten Nutzern. Und der letzte Punkt ist dann die Anpassbarkeit und Wartung. Das ist halt gerade, geht es in die Richtung, dass da sind die Risiken dann drin, die in sowas eben abfangen, wie dass ich selbst keinen Einfluss darauf habe, wie die Dienste, dass ich nicht erweitern kann, dass ich nicht sagen kann, wann die Updates eingespielt werden. Hätten wir eine Frage noch? Das war jetzt so eine rein auf die IT-Sicherheitsrisiken bezogene. Es gibt ja dann diese klassischen Risikodimensionen, wie zum Beispiel Kostenrisiken. Wir haben jetzt aber uns rein auf die technischen Risiken und die anderen nicht mit betrachtet. Und was wir gemacht haben halt, ist dann eine erste Studie und haben halt 472 Entscheidungsträger von deutschen Unternehmen befragt, als potenzielle Nutzer von Cloud Computing, wie sie im Endeffekt diese IT-Sicherheitsrisiken dann bewerten. Und dann auch, wie sich im Endeffekt diese Wahrnehmung dann auf ihre Intention, also den Cloud zu nutzen, dann im Endeffekt auswirkt. Was wir da hypothetisiert haben oder was wir dann erwartet haben, ist halt, dass diese sechs Dimensionen hier, die Vertraulichkeit, die Integrität, die Verfügbarkeit, die Leistung, die Zurechenbarkeit und die Anpassbarkeit und Wartung, insgesamt formiert dann das insgesamt wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko der Cloud bilden. Das heißt, jeder dieser Einzeldimensionen trägt im Prinzip zum Gesamt-IT-Sicherheitsrisiko bei, was sich dann nach unserer Hypothese dann negativ auswirkt auf die Absicht dann entsprechend die Cloud zu nutzen. Und was jetzt hier so gerade jetzt in unserer so mehr verhaltensbezogenen Forschung und gerade auch jetzt hier so in Wirtschaftsinformatikforschung ein häufig verwendetes Analysemethode ist, sind dann sogenannte Strukturgleichungsmodelle. Das haben wir hier dann auch gemacht. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist so eine Analysetechnik, eine statistische, die einem dann ermöglicht zu schauen, inwieweit diese einzelnen Faktoren dann wirklich zur Bildung einer solchen Dimension beitragen und wie sich diese Dimensionen, oder eigentlich werden diese Dimensionen Konstrukte genannt, sich dann auf irgendwelche abhängigen Konstrukte auswirken, auf irgendwelche, die dann davon beeinflusst werden. Und was man dann halt macht, ist, man hat dann klassischerweise, so haben wir es auch gemacht, einen Fragebogen, dann, den haben wir dann in Unternehmen verschickt und fragt dann zum Beispiel ab, wie die einzelnen IT-Sicherheitsrisiko-Items, das sind hier diese 31 Items, die wir da entwickelt haben, wie die bewertet werden. Dann nennt man dann irgendeine Skala, also in der Regel so eine 7er Likert-Skala nennt sich das, die zwischen, es ist irgendwie gar kein Risiko, bis es ein sehr hohes Risiko beispielsweise, lässt die alle bewerten. Zum Beispiel jetzt hier im Bereich der Verfügbarkeitsrisiken war dann zum Beispiel eins der Risiko-Items, dass der Dienst nicht fortgeführt wird, man kann es natürlich nicht lesen, oder irgendwelche unerwartete Downtime der Dienste, lässt diese also alle bewerten und dieses statistische Analyseverfahren, das schaut dann halt, wie weit das dann beiträgt zur Gesamtdimension der Verfügbarkeitsrisiken. Die Verfügbarkeitsrisiken, die werden auch wieder mit einzelnen Fragen dann gemessen, also zum Beispiel, wie schätzen Sie insgesamt die Verfügbarkeitsrisiken ein? Und dann macht diese Software oder das Verfahren macht im Prinzip dann so eine Reihe von linearen Regressionen dann und schaut dann, welche dieser Faktoren, welchen Teil im Endeffekt dann der Varianz in einem dieser abhängigen Konstrukte dann im Endeffekt erklären. Und sobald halt Signifikanz, Varianz erklärt wird, also Unterschiede erklärt werden, bekommt das Ganze halt so eine gewisse Signifikanzbewertung und der Gesamtbetrag der erklärten Varianz, das heißt, wie viel im Endeffekt von dieser Dimension die zum Beispiel der wahrgenommenen Verfügbarkeitsrisiken erklärt wird, das ist dann der A-Quadrat-Wert. Das ist jetzt hier in dem Fall bei Availability 0,51. Das heißt, hier mit diesen Dimensionen konnten wir im Endeffekt hier 51% der Varianz erklären in dem Verfügbarkeitskonstrukt und gleichzeitig dann auch sehen, dass sich dann zum Beispiel das Verfügbarkeitskonstrukt signifikant, das ist man anhand der Sterne, drei Sterne bedeutet in dem Fall hochsignifikant, sich dann hochsignifikant dann auf die übergeordnete Dimension der Gesamtrisiken auswirkt. Und der Gesamtrisikowahrnehmung konnten wir in diesem Datensatz dann aus 472 Unternehmen dann 60% des Gesamtrisikos hier mit diesem der Varianz im Gesamtrisiko dann erklären. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen wenig erscheinen, aber man hat halt in diesen Daten, wenn man halt zum Beispiel irgendwelche Fragebögen verschickt, man hat halt immer ein sehr großes Rauschen halt mit drin. Und Werte, jetzt sagen wir mal, die so über 30-40% gehen in erklärten R-Quadrat, sind dann schon sehr gute Ergebnisse hier. Und da kann man schon davon ausgehen, dass man im Endeffekt die Dimension relativ vollständig dann auch gegriffen hat. Genau, das sind die Werte jetzt für die ganzen Dimensionen hier nochmal dann, die aus diesem Strukturgleichungsverfahren dann herausgezogen werden. Also alle diese Dimensionen haben sich wirklich signifikant dann dazu beigetragen, dass das an die Bildung des wahrgenommenen IT-Sicherheitsrisikos der Entscheidungsträger. Und dieses wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko hat sich auch ganz signifikant auf die Absicht, Cloud Computing zu nutzen, ausgewirkt. So ein Fahrtkoeffizient hier, das bedeutet im Endeffekt, wenn hier im wahrgenommenen IT-Sicherheitsrisiko, wenn das um 1 steigt, dann steigt die abhängige Variable, das wäre jetzt hier die Absicht, Cloud Computing zu nutzen, oder sinkt es in dem Fall um 0,39, und das ist hochsignifikant. Und das habe ich nicht dabei. Und gleichzeitig erklärt auch das IT-Sicherheitsrisiko auch irgendwie 50% der Varianz in der Absicht, Cloud Computing zu nutzen am Ende. Und da es ja, wie vorhin auch schon gesagt, ganz viele andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel irgendwelche Kostenrisiken, irgendwelche strategischen Risiken. Und allein, dass das Cloud Computing mehr als die Hälfte des Gesamt der Absicht halt beeinflusst, zeigt halt sozusagen schon, dass es einfach der dominante Faktor hier ist, dann der die Nutzungsabsicht von Cloud Computing beeinflusst. Dann eine zweite Studie, die wir gemacht haben, ist, da haben wir uns mal angeschaut, wie denn Cloud Computing Anbieter und Nutzer IT-Sicherheitsrisiken bewerten. Die Nutzerbewertung ist im Endeffekt hier aus der Studie, die wir eben schon gezeigt haben. Und was man halt gesehen hat, ja, also es war hier eine Skala, die geht von 1 bis 7, von sehr geringem Risiko bis sehr hohem Risiko. Und man hat gesehen, dass Vertraulichkeitsrisiken der wichtigste Risikofaktor sind, sprich, dass irgendjemand auf meine Daten zugreifen kann, dass meine Daten nicht wirklich geschützt sind. Dann Integritätsrisiken eher schwach bewertet. Auch sehr hoch bewertet sind einfach die Zuverlässigkeitsrisiken, dass der Dienst einfach zuverlässig arbeitet und auch so arbeitet, wie ich mir das vorstelle. Auch relativ hoch bewertet waren dann die Performance-Risiken, das heißt, dass der Dienst wirklich die Leistung bietet, die auch erforderlich ist. Dass die Aktionen richtig zurechenbar sind, war auch wirklich ein wichtiger Faktor, und die Wartbarkeit war etwas schwächer. Aber was wir dann auch gemacht haben, ist, wir haben halt dann danach auch noch neben den 472 Cloud Computing-Nutzern oder potenziellen Nutzern, haben wir dann in Deutschland, haben wir dann auch 72 Cloud Computing-Anbieter in Deutschland befragt, die im Endeffekt ja dann, also nicht die in Deutschland zwangsläufig ihre Hauptstelle haben, sondern die halt in Deutschland ihre Dienste vertreiben. Und da gibt es dann solche Statistiken, solche Veröffentlichungen, was jetzt die relevanten Cloud-Dienste sind, Cloud-Vendor-Benchmark nennt sich das. Da haben wir halt geschaut, welche die relevanten Cloud-Angebote sind für Deutschland, und haben halt dann die Anbieter entsprechend befragt, konnten dann am Ende davon 72 Antworten bekommen. Und das Rote ist jetzt die Wahrnehmung der Risiken der Hersteller dieser Risikodimension, die natürlich sehr, sehr, sehr gering ist. Und dann haben wir halt die Nutzer im Endeffekt mit dieser Wahrnehmung der Hersteller halt konfrontiert und die zusammengebracht, und um zu schauen, wie es jetzt einfach auswirkt. Und was man halt sehen konnte, ist, dass je höher die Diskrepanz im Endeffekt war zwischen der Wahrnehmung der IT-Sicherheitsrisiken durch die Hersteller und denen ihrer potenziellen Kunden, desto geringer war im Endeffekt das Interesse der Kunden, dann wirklich auch diesen Cloud-Computing-Dienst zu nutzen. Das Gründe waren dann einfach, dass man sich einfach nicht ernst genommen fühlt von einem Cloud-Anbieter, dass man Angst hat, wenn der das Risiko so gering einschätzt, dass der nicht die richtigen Sicherheitsmaßnahmen dann gegen die Risiken auch wirklich implementiert hat. Und dass es im Allgemeinen einfach irgendwie suspekt vorkam, wenn der Anbieter einfach die Risiken so gering einschätzt. Was wir dann uns noch angeschaut haben, ist hier in so einer mehr globalen Risikoskala, haben wir uns halt angeschaut, wie Anbieter das Risiko halt einschätzen, wie Anwender das Risiko einschätzen, und haben dann auch Sicherheitsexperten befragt, wie die das IT-Sicherheitsrisiko der Cloud einschätzen. So, hier ist jetzt so dargestellt sozusagen die aggregierten Ergebnisse, und was man halt sehen kann, ist, dass halt Cloud Computing Anbieter mit 2,1 halt das Risiko sehr, sehr gering einschätzen, die Anbieter das Risiko mit 5,3, und die IT-Sicherheitsexperten das Risiko irgendwie so dazwischen, so im Bereich von 3,8. Und was halt schon wirklich dann uns aufgefallen ist, ist halt wirklich, ja, dass die Anbieter wirklich das Risiko grundsätzlich sehr gering einschätzen. Und so in Anbetracht der ganzen IT-Sicherheitsvorfälle, die es auch in der Vergangenheit gegeben hat, haben uns halt auch noch gefragt, ob einfach die Anbieter vielleicht das IT-Sicherheitsrisiko ihrer Dienste einfach auch dann grundsätzlich unterschätzen. Und da haben wir jetzt auch ein aktuelles Forschungsprojekt gerade laufen, wo wir jetzt nochmal Cloud Computing Anbieter in Nordamerika untersuchen und dann dort auch gefunden haben. Also dort haben wir dann jetzt 2.500 Cloud Computing Anbieter angeschrieben, tatsächlich mitgemacht an unserer Studie, haben dann am Ende 177. Und was wir da halt zeigen konnten, ist, dass halt wirklich teilweise auch eine Unterschätzung der IT-Sicherheitsrisiken auf Seite der Cloud Computing Anbieter vorliegt. Also sie sind so wirklich schon ein bisschen unrealistisch optimistisch, dass ihren Diensten da schon nichts passieren wird und dass es mehr so die anderen treffen wird, wenn es irgendwelche IT-Sicherheitsvorfälle gibt. Und es könnte mit auf vielleicht einfach ein Grund sein, dass es vielleicht einfach nicht die richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen implementiert sind. Sei es jetzt das Microsoft-Beispiel, dass jetzt irgendwelche offensichtlich keine ausreichenden Backups gemacht wurden, weil einfach die Daten nicht wiederhergestellt werden konnten, obwohl es ja eigentlich wirklich ein etabliertes Verfahren ist. Also das ist ja eine lang bekannte Maßnahme, Backups. So, ja, eine Frage. Das Umgekehrte ist eigentlich der Fall. Also wir haben jetzt ja sozusagen deutsche Cloud Computing Anbieter befragt und wir haben amerikanische Cloud Computing Anbieter befragt und was man jetzt sehen konnte, jetzt hier dieser Score von 2,1, das war jetzt ein Ergebnis, was bei deutschen Cloud Computing Anbietern war. Und wenn man jetzt, wir haben im Endeffekt den gleichen Framework, die gleichen Fragebogentypen auch verwendet für die amerikanische Studie und da war der Durchschnittswert eigentlich bei 3,2 in der Wahrnehmung des eigenen Risikos. Also schon ein gutes Stück höher. Was uns eigentlich auch gewundert hat, dann da hätten sie auch eher andersrum erwartet. Ja? Das konnten wir uns nur bedingt anschauen, weil nämlich einfach kann ich jetzt geradezu nichts zu sagen, weil wir ja nicht genau wissen, genau das Problem bei der Cloud im Endeffekt immer. Es kann ein Anbieter sein, der ist hier in Deutschland, der bietet hier in Deutschland jetzt irgendwie eine Software-as-a-Service-Lösung an. Aber man weiß ja halt nicht im Endeffekt, es ist halt häufig so, dass, wie ganz am Anfang gesagt, halt diese Dienste auch dann wieder auf anderen Layern basieren, also dass sie im Endeffekt auf irgendwelchen Infrastrukturdiensten nutzen. Und die Infrastrukturdienste, die ziehen irgendwelche virtualisierten Ressourcen von ganz verschiedenen Anbietern zusammen. Das heißt, es kann jetzt sein, ich nutze jetzt hier irgendwie einen deutschen Cloud-Computing-Anbieter wie Strato oder so. Und gut, Strato hat jetzt, glaube ich, wirbt auch damit, dass sie ein Rechenzentrum in Deutschland betreiben. Aber man kann es im Endeffekt nicht nachprüfen und es kann im Endeffekt immer sein, dass eigentlich die Daten trotzdem in den USA liegen, weil dort irgendwelche großen Serverfarmen, die Infrastruktur günstiger anbieten, die einfach am Ende, wenn man jetzt hier von so einer nutzungsabhängigen Preisung ausgeht, einfach dann das Gigabyte oder die Recheneinheit einfach günstiger anbieten. Und der Kunde weiß es vielleicht gar nicht. Der denkt, er hat einen deutschen Anbieter, hat einen deutschen Service, aber der ist vielleicht irgendwo deployed auf irgendwelchen Plattformen oder Infrastruktur weltweit. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Also zusammenfassend zu sagen, also Cloud Computing und speziell Software as a Service ist, denke ich, schon mehr als ein vorübergehender Trend, auch wenn die Nutzung momentan so ein bisschen hinterherhinkt, eigentlich hinter den Erwartungen, die man ursprünglich an die Cloud hatte. Gartner veröffentlicht da regelmäßig so ein Technology Hype Cycle, nennen die das. Und das ist so eine Kurve im Endeffekt, die beschreibt, wie neue Technologien so wahrgenommen werden im Markt und wie sie sich so im Markt durchsetzen. Und das ist im Endeffekt so eine Kurve, die erst so hoch geht, das ist so die Euphoriephase dann. Alle sagen, oh, das ist das Tollste jetzt. Dann gibt es so einen gewissen Peak, dann kommt so eine Desillusionierungsphase und man merkt so, ach, das ist vielleicht doch alles jetzt nicht so toll und es gibt doch irgendwie viele Risiken dabei. Und dann gibt es im Endeffekt so eine Plateauphase, wo dann ja, es dann mehr und mehr sich im Markt einfach durchsetzt und in die Nutzung übergeht. Und jetzt in der aktuellen Veröffentlichung aus 2014 sieht zum Beispiel Gartner jetzt auch Cloud Computing wirklich bereits in dieser Plateauphase und also bereits jetzt diese Desillusionierungsphase überwunden. Die Leute wissen mittlerweile, ja, Cloud Computing hat seine Vorteile, hat seine Chancen, hat seine Risiken. Man muss es abwägen. Man kann vielleicht Strategien fahren, wie man die Risiken minimieren kann. Ein Beispiel wäre hier vielleicht, dass man Anbieter nimmt, die wirklich garantiert deutsche Rechenzentren haben oder sowas in der Art. Also man kann vielleicht irgendwie mit umgehen, man kann Cloud Computing nutzen und dann hat Cloud Computing seine Vorteile. Und es wird wahrscheinlich, da wird sich vermutlich SAP nicht irren, das wird vermutlich über kurz oder lang einfach wirklich ein Paradigmenwechsel sein. Ich meine, man hatte jetzt ganz am Anfang, jetzt noch vor meiner Zeit, war es ja so, dass Computerressourcen oder im Allgemeinen eigentlich von irgendwelchen Großrechnern bereitgestellt wurden und man dann in seinem Büro irgendein Terminal stehen hatte, mit dem man dann irgendwelche Rechenoperationen dann auf dem Großrechner dann ausgeführt hat, der vielleicht irgendwie im Unternehmen dann zentral stand, was im Prinzip eigentlich schon so eine Art Private Cloud ja eigentlich ist. Dann kam so ein gewisser Paradigmenwechsel, es kamen die Personal Computer, die Leute haben dann plötzlich alle die Rechenleistungen direkt auf ihrem Schreibtisch stehen gehabt, die ganzen Daten wurden direkt auf dem Schreibtisch im Endeffekt verarbeitet und jetzt ist es eigentlich fast schon wieder so ein gewisser weiterer Wandel. Jetzt verschwindet der Computer mehr und mehr wieder, wir nutzen irgendwelche Thin-Clients, wir nutzen irgendwelche Tablets, wir nutzen irgendwelche Mobiltelefone und greifen im Endeffekt wieder auf irgendwelche Großrechner dazu. Das heißt, wir haben im Endeffekt wieder so ein Shift zurück zu dem, was wir schon mal hatten und ich denke schon, dass das die nächste wirklich große Sache ist. Cloud Computing generell, wie gesagt, es sind hauptsächlich hochgradig standardisierte Lösungen. Dadurch, dass sich einfach mehrere Nutzer einfach einen Cloud-Dienst teilen und dadurch auch viele der Synergieeffektoren und günstigeren Anbietmöglichkeiten entstehen, hat man natürlich einfach standardisierte Lösungen. Das muss einfach für jeden irgendwie passen und es ist halt deswegen einfach nur beschränkt anpassbar. Dafür halt in aller Regel günstiger, auch wenn nicht immer langfristig. Das sind halt, muss man dann auch in dem Hinsicht berücksichtigen. Dann nach wie vor die nutzungsunabhängigen Preismodelle dominieren den Markt, was an für sich verwunderlich ist, weil gerade eigentlich in den nutzungsabhängigen Preismodellen eigentlich erhebliche Chancen sind für gerade so, um irgendwelche KMUs, kleine mittelständische Unternehmen zu erreichen, aber das hat sich bisher eigentlich am Markt noch nicht so richtig durchgesetzt. Das vierte so Learning ist im Endeffekt, dass Sicherheit ist ein wichtiger Faktor ist, der halt wirklich die Nutzung von der Cloud einfach stark behindert. Und das hat natürlich im Endeffekt Implikationen auch für Anbieter und auch Anbieter. Anbieter sollten wirklich einfach verstärkt darauf setzen, auch irgendwelche vertrauensbildenden Maßnahmen zu treffen, wie jetzt zum Beispiel, dass ich irgendwelche Rechenzentren in Deutschland oder vermehrt einfach auf die Bedürfnisse, auf die Sicherheitsbedenken der Kunden einzugehen und diese auch entsprechend zu adressieren. Und um so ein bisschen einfach diese hohe subjektive Risikowahrnehmung einfach, die auch in der Cloud einfach momentan ist, die einfach wirklich mit aller Wahrscheinlichkeit über dem tatsächlichen Risiko einfach momentan liegt, dass man die einfach auch so ein bisschen in den Griff bekommt und dann auch die Adaption der Cloud langfristig so ein bisschen im Markt dann verbessern kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn Cloud Computing im Endeffekt direkt aus der Steckdose bezogen werden kann, sollten Unternehmen trotzdem gründlich die Wirtschaftlichkeit von Cloud-Lösungen prüfen. Es muss halt langfristig, kann es Lock-in-Effekte geben, man kommt nicht mehr so schnell aus der Lösung raus und es kann dann über kurz oder lang einem dann doch teurer kommen, die Nutzung der Cloud. So, womit ich dann eigentlich jetzt auch schon am Ende der Vorlesung angekommen wäre. Gibt es noch welche Fragen? Mit unserer Forschung oder so? Ja. Ja, genau, das ist einfach ein wichtiger Faktor, einfach, das ist halt einfach diese Performance. Wenn ich jetzt, deswegen ist ja einfach auch dieser Breitbandausbau ist einfach mehr und mehr auf ein wichtiger Standortfaktor. Wenn ich jetzt mein Unternehmen irgendwo auf dem Ländlichen habe und da gibt es halt einfach jetzt kein Breitband, da bin ich halt einfach bei der Nutzung von solchen Diensten einfach schon außen vor eigentlich. Ich bin schon sehr eingeschränkt, ich kann das im Endeffekt gar nicht nutzen, weil ich es einfach nicht riskieren kann, dass dann, wenn ich den Dienst wirklich brauche, er einfach nicht in der Leistung und Qualität zur Verfügung steht, wie ich ihn erwarte. Also ja, ganz klar, für die Durchsetzung der Cloud ist einfach Breitbandausbau ein wichtiger Faktor. Interessanterweise, da gibt es Studien dazu. Im Allgemeinen sind auch die Endnutzer vorsichtig, wobei das unterscheidet sich natürlich immer so ein bisschen, wo man jetzt die Studie macht. Gerade in Studien, die in Deutschland durchgeführt sind über die Nutzung von Cloud-Diensten. In Deutschland, die Deutschen sind natürlich grundsätzlich eher immer so ein bisschen vorsichtig im Bereich der IT-Sicherheit, da ist IT-Sicherheit ein eher wichtiger Faktor. In amerikanischen Studien auch, aber jetzt nicht typischerweise nicht so der dominante Faktor. Aber was wirklich überraschend ist, ich denke, wenn man diese Studien anguckt, da sieht man halt wirklich, IT-Sicherheitsrisiken eigentlich hemmen auch aus Kundensicht oftmals die Adaption. Aber dann sowas wie Dropbox nutzt ja eigentlich dann doch irgendwie wieder jeder. Ja? Also ich denke schon, dass es hier so ein gewisses Gap einfach dann auch gibt zwischen dem, ja, eigentlich Cloud müsste man eigentlich vorsichtig sein, aber dann irgendwie, weil es so bequem ist, weil es jetzt gerade so gut ist, weil zum Beispiel Dropbox, ich kann jetzt schnell hier mit Kommilitonen die Daten sharen und so, doch für mich so viele Vorteile nimmt, nutze ich es trotzdem. Und ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen die Anwenderseite im Endeffekt dann von der Anbieterseite. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und